Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Wie normal kann ein Leben in dauernder Anspannung sein? So wie derzeit in Paris nach den blutigen Terrorattacken. In diesen Zeiten wollen aber viele genau dies. Eine Rückkehr zur Normalität. Für den französischen Präsidenten kann das vor allem dann gelingen, wenn der IS besiegt ist. Und dafür sucht er internationale Partner. Den Briten und den Amerikanern hat Hollande das bereits gesagt. Heute nun war die deutsche Kanzlerin zu Gast in Paris. Sicherlich hat dieses Treffen auch symbolischen Charakter. Seht her, wir stehen Seite an Seite. Merkel versprach dem französischen Präsidenten Unterstützung im Kampf gegen den IS. Es war aber auch ein Stück Verarbeitung dessen, was Auslöser für die Gespräche war. Die Anschläge in Paris, das in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal Opfer von Islamisten geworden ist. Matthias Werth.
Es ist der Ort, an dem die Pariser trauern. Vor gut 10 Monaten erst um die Toten von Charlie Hebdo und dem jüdischen Supermarkt, heute um die 130 Toten des blutigen Freitags. Der Platz der Republik. Frankreichs Präsident François Hollande hatte sich gewünscht, dass Angela Merkel ihn an diesen Platz begleitet. Sie legte eine Rose am Monument der Republik ab.
Wir wissen, dass dieser Anschlag nicht nur den Menschen in Paris galt, sondern er galt unserer gesamten Art zu leben. Und deshalb fühlt sich Deutschland hier nicht nur betroffen, sondern auch aufgefordert, als damit sich solche Ereignisse nicht wiederholen.
Präsident Hollande erwartet vor allem militärische Unterstützung. Wenn Deutschland noch weitergehen könnte, dann wäre das ein sehr gutes Zeichen im Kampf gegen den Terrorismus. Es folgte ein Abendessen im Élysée-Palast. Bei dem sollte es genau um diese von Frankreich erbetene zusätzliche militärische Unterstützung gehen, zum Beispiel durch deutsche Aufklärungstornados. In Frankreich geht die Fahndung nach Beteiligten und Hintermännern der Attentate weiter. Erst vorgestern Nacht wurde ein Sprengstoffgürtel gefunden. Einer der offenbar noch flüchtigen Attentäter, welcher, das weiß die Polizei nicht, hatte ihn unter Müll versteckt. Die Staatsanwaltschaft sagte gestern Abend, es gebe Hinweise auf ein weiteres geplantes Attentat. Wir gehen davon aus, dass Abaoud und der zweite noch nicht identifizierte Mann von Saint-Denis einen weiteren Anschlag geplant haben. Sie wollten sich am letzten Mittwoch oder Donnerstag im Geschäftsviertel La Défense in die Luft sprengen. Ganz knapp war Frankreich offenbar einem weiteren Anschlag entkommen. Er soll dem Einkaufszentrum von La Défense gegolten haben, dort, wo inzwischen der Weihnachtsmarkt eröffnet wurde. Paris gleicht in vielen Gegenden nach wie vor einer Festung. All das hat eher symbolische Wirkung. Inzwischen wird Kritik an der Effektivität der Sicherheitskräfte laut. Die großen Fahndungserfolge sind ausgeblieben. Mindestens 2 an den Attentaten Beteiligte sind weiterhin auf der Flucht. Es ist nicht mehr eine Bedrohung von außen, sondern eine von innen. Es sind unsere Landsleute, die nach Syrien und in den Irak ziehen und dann wiederkommen, um Attentate zu begehen. In Anbetracht dessen sind wir bisher machtlos. Machtlos gegen Terror? Frankreich meint, nur eine große internationale Koalition gegen den Terror könne das ändern. Auch darüber sprachen Angela Merkel und François Hollande heute Abend.
Und wir blicken zu Matthias Werth in Paris. Reicht Hollande das, was Merkel ihm heute als Unterstützung im Kampf gegen den IS angeboten hat?
Offensichtlich noch nicht ganz. Er sagte wörtlich, ich hoffe, dass sich Deutschland noch mehr im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat engagiert. Was er genau damit meinte, ließ er allerdings heute Abend erstmal offen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass François Hollande im Moment eher konzentriert ist auf das Treffen morgen in Moskau mit Präsident Putin, den er ja auch für die große Koalition, wie er das nennt, gegen den IS gewinnen will. Allerdings muss man auch sagen, dass die Türkei ihm erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil es ja das russische Kampfflugzeug abgeschossen hat. Und insofern muss man sicherlich sagen, dass Hollande morgen dort mit gedämpften Erwartungen nach Moskau fliegt.
Danke, Matthias Werth in Paris. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Denn was der Syrien-Konflikt und der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat am wenigsten gebrauchen können, ist noch mehr Chaos. Nun prallen 2 Machtmenschen aufeinander, die bei der Durchsetzung ihrer Interessen oft nicht gerade zimperlich agieren. Der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin, hier gemeinsam bei einem Treffen vor 10 Tagen. Und so entsteht nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türken eine neue Front in diesem komplizierten Konflikt. Eigentlich kann niemand Interesse an einer direkten Konfrontation haben, doch der Weg vom Partner zum Gegner ist manchmal erschreckend kurz. Birgit Pfirnig.
Bilder aus besseren Zeiten. Putin und sein Staatsgast Erdogan bei der Eröffnung der größten Moschee Europas in Moskau vor 2 Monaten. Und hier die beiden Staatsoberhäupter vor 10 Tagen beim G20-Gipfel in der Türkei. Vereint. Man könne die terroristische Bedrohung nur gemeinsam als Staatengemeinschaft bewältigen. Doch nach dem gestrigen Abschuss der russischen Sukhoi 24 herrscht Eiszeit. Zwar fuhr die Türkei heute ihre provokante Rhetorik zurück, doch in Russland legte man nach. Präsident Putin kritisierte die Türkei scharf. Wir und die ganze Welt beobachten, dass die heutige türkische Regierung im Laufe vieler Jahre gezielt im Innern das Land islamisiert hat. Im russischen Fernsehen meinte er, die Türkei kooperiere seit langem mit verschiedenen Terrorgruppen in Syrien. Harte Worte. Und nicht nur das. Außenminister Lavrov nannte den Vorfall unakzeptabel, auch nachdem sein türkischer Amtskollege 1 Stunde lang am Telefon versucht hatte, den Abschuss zu rechtfertigen. Wir haben ernsthafte Zweifel daran, dass es keine geplante Aktion gewesen sein soll. Das Ganze ähnelt einer geplanten Provokation. Und das zwischen 2 Ländern, die wirtschaftlich eng verbunden sind. In der Türkei tankt man russisches Benzin und hängt zu 60% vom russischen Gas ab. Außerdem sollten die Russen ein Atomkraftwerk bauen. All das steht nun in Frage. Im russischen Fernsehen spekuliert man gar über einen Handelskrieg. Betroffen vor allem die Tourismusbranche. Herbe Einbußen nicht nur für türkische, sondern auch für russische Reiseveranstalter. Der Marktführer macht sich Sorgen. Wenn wir den türkischen Markt verlieren, wird uns das hart treffen. Eines unserer wichtigsten Urlaubsziele. Wir gehen davon aus, dass allein in diesem Jahr 3 Millionen Russen in türkischen Ferienanlagen Urlaub gemacht haben. Vor der türkischen Botschaft in Moskau versammelten sich heute Aktivisten und schrien Mörder. Putin hat mit seinen harten Worten dem heimischen Publikum demonstriert, dass er den Abschuss des russischen Kampfflugzeugs nicht hinnehmen will. Nicht jetzt, wo er sich im Aufwind wähnt, vielleicht ein Teil einer großen Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat zu werden.
Und in Brüssel begrüße ich jetzt Jan Techau, Sicherheitsexperte und Direktor des Thinktanks Carnegie Europe. Guten Abend, Herr Techau.
Guten Abend.
Könnte der Konflikt zwischen der Türkei und Russland außer Kontrolle geraten?
Ich glaube nicht. Nein, es gibt hier keine Konfrontation, die sozusagen richtig tief ans Eingemachte geben kann, weder zwischen Russland und dem Westen und der NATO, noch wirklich zwischen Russland und der Türkei. Dazu gibt es keine Veranlassung, weder für Russland noch für die Türken. Russland ist an dem Punkt angekommen im Verhältnis zum Westen in dieser Syrienfrage, an dem es sein möchte, nämlich als unabdingbarer Partner angesehen zu werden, als Partner, um den man wirbt. Das ist das Ziel gewesen. Das wird es jetzt nicht durch eine wirkliche echte Eskalation mit dem Westen aufs Spiel setzen. Und auch eine Eskalation gegenüber der Türkei ist eher unwahrscheinlich. Wir haben es in dem Bericht gehört. Russland braucht nicht so sehr wie Energieeinnahmen. Die Türkei ist ein sehr verlässlicher Abnehmer russischer Energie. Was wir also hören, ist eine Menge Geklapper, eine Menge Kriegsgeschrei. Aber an einer wirklichen Eskalation ist hier auf keiner Seite irgendjemand wirklich interessiert.
Nun ist die Türkei aber so weit gegangen, diesen Flieger abzuschießen. Wie groß ist denn in Brüssel bei der NATO hinter den Kulissen die Sorge, dem Partner Erdogan nicht im Zaum halten zu können?
Naja, man hat von der NATO als allererstes eigentlich ein Statement gehört, das mahnend sich an die Türken gewandt hat, das nicht zu eskalieren. Aber auch hier ist, glaube ich, das Verständnis davon, dass die Türkei sich nicht wirklich exponieren wird in dieser Frage, ziemlich groß. Die größere Sorge im Verhältnis zur Türkei ist eigentlich, dass die Türkei überhaupt kein Interesse an der Bekämpfung des Islamischen Staats hat. Und dass es hier in der Tat in den vergangenen Jahren eher als Förderer aufgetreten ist. Die eigentliche Konfliktlinie, jetzt mal abgesehen von diesem Vorfall, den wir jetzt erlebt haben und der die Emotionen hat hochkochen lassen. Die eigentliche Konfliktlinie liegt, was den Kampf gegen den IS angeht, eigentlich tatsächlich mehr zwischen dem Westen und der Türkei selber. Und das ist ein bisschen verdeckt worden jetzt von diesem Vorfall.
Ja, aber nun will man die Türkei mit ins Boot holen, auch Russland. Wie verlässlich können denn diese beiden Partner, wenn man sie einzeln betrachtet und dann noch die unterschiedlichen Interessen in so einem internationalen Bündnis gegen den IS überhaupt sein?
Ja, also was die Gemengelage für diese Koalition angeht, könnte es komplizierter nicht sein. Wir haben einerseits die Amerikaner, die gerne Assad loswerden wollen und den IS besiegen, dafür aber sich nicht wirklich exponieren wollen. Wir haben Frankreich, das den IS sehr dringend besiegen will, das aber aus eigener Kraft nicht schafft. Und die Koalition, die man bauen will, kommt nicht so richtig zustande. Wir haben die Türkei, die kein wirkliches Interesse daran hat, den IS zu bekämpfen, aber Assad loswerden will. Und das ist genau das, was Russland nicht will. Russland will Assad im Amt halten und IS ist eigentlich ein Nebenschauplatz. Das heißt, da findet wirklich eine Interessenkonvergenz statt, eine Überlappung der Interessen, die zu einer tragfähigen Allianz führen kann. Da ist das Vertrauen dann zwischen Russland und der Türkei sogar nachrangig. Entscheidender ist, dass die politischen Vorstellungen für das, was danach kommen soll, einfach nicht übereinstimmen. Was man also sehen wird, ist vermutlich eine sehr kurzfristige Mini-Koalition, die man ad hoc zusammenschnürt, die dann kurzfristige militärische Ziele verfolgen kann, aber kein längerfristiges Bündnis, das dann wirklich eine Ordnungsidee vom Nahen Osten sozusagen umsetzen kann und das eben auch noch unter Einbeziehung des Irans und Saudi-Arabien und anderer Akteure, die eben auch noch eine Rolle spielen.
Also es ist kompliziert. Dankeschön, Jan Techau in Brüssel. Und in einem Punkt ist Deutschland der Bitte der französischen Regierung um Unterstützung im Kampf gegen die IS-Terrormiliz bereits nachgekommen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis.
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen kündigte an, die deutsche Beteiligung an der UN-Friedensmission im westafrikanischen Mali auszuweiten. Bis zu 650 Soldaten sollen die französischen Truppen im Antiterrorkampf entlasten, auch im gefährlichen Norden des Landes. Der Bundestag muss noch zustimmen. Frankreich hatte vor 3 Jahren militärisch in Mali eingegriffen und islamistische Rebellen zurückgedrängt. Die IS-Terrormiliz hat sich zu dem gestrigen Anschlag in Tunesien bekannt. Dabei waren 12 Mitglieder der Präsidentengarde getötet worden, sowie vermutlich auch der Selbstmordattentäter. Staatschef Essebsi verhängte für 30 Tage den Ausnahmezustand. Bewaffnete Polizisten kontrollierten heute Fahrzeuge und Fußgänger. Soldaten patrouillierten durch die Straßen. Anhänger der IS-Terrorgruppe haben in diesem Jahr bereits 2 schwere Anschläge im Land verübt. In Brüssel kommt das öffentliche Leben langsam wieder in Gang, obwohl in der belgischen Hauptstadt weiter die höchste Terrorwarnstufe gilt. Nach 4 Tagen Stillstand fahren wieder einige U-Bahn-Linien, auch die Schulen öffneten. Noch immer aber sind schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten in den Straßen präsent. Weiterhin wird in Brüssel nach einem der möglichen Attentäter von Paris gefahndet. Die bayerische SPD hat dem Innenminister des Landes Herrmann Verantwortungslosigkeit in der Debatte über Flüchtlinge vorgeworfen. Herrmann hatte gestern gewarnt, dass der Flüchtlingsansturm von Terroristen missbraucht werden könnte. Er führte in mehreren Medien an, dass einer der Attentäter von Paris wohl in Bayern als Flüchtling registriert worden sei. Diese Angabe wurde jedoch später von der Landesregierung als nicht zutreffend korrigiert. Zum Auftakt seiner ersten Afrika-Reise hat Papst Franziskus die Regierung Kenias zu einer entschlossenen Bekämpfung der Armut und den Erhalt der Umwelt aufgerufen. In Nairobi traf das Oberhaupt der katholischen Kirche mit Präsident Kenyatta zusammen. Anschließend sagte Franziskus, die kenianische Führung müsse den Kampf gegen die soziale Ungleichheit und Korruption verstärken.
Die Generaldebatte im Bundestag, das ist normalerweise die Stunde der Opposition, ein Schlagabtausch, in dem mal so richtig ausgeteilt und abgerechnet wird mit der Regierung und der Kanzlerin. Diesmal war das etwas anders, denn Angela Merkels Flüchtlingspolitik, der ausgestreckten Hand, die sie auch heute im Parlament mit Zähnen und Klauen verteidigte, finden Linkspartei und Grüne im Grundsatz ja gut. Kritik dagegen kam in letzter Zeit eher von Merkels Opposition in den eigenen Reihen. Und so wurde die Debatte heute ein Stück mit vertauschten Rollen. Oliver Meyer-Rüth.
Ein Applaus, der kaum enden will. Balsam für Merkels Seele, nachdem Horst Seehofer die Kanzlerin auf dem CSU-Parteitag letzten Freitag vorgeführt hatte. Die Union beklatscht Merkel, als ob ihre Flüchtlingspolitik das Maß aller Dinge wäre. Selbst die Opposition meint es gut mit der CDU-Chefin.
Jegliche bürgerliche Anstandsform haben Sie da verletzt, meine Damen und Herren. Ich habe das mit jungen Leuten gesehen. Die haben gesagt, was hat denn der Seehofer da eingeworfen?
Und auch die Grünen outen sich immer öfter als Merkel-Fans.
Ja, Frau Merkel, ich freue mich wirklich, dass Sie bisher dem Sperrfeuer aus Ihren eigenen Reihen standgehalten haben.
So viel Lob vom politischen Gegner für Merkels Flüchtlingspolitik. Wie lange kann die Union das noch gut finden? Viele Abgeordnete links von CDU und CSU finden Merkel klasse für Sätze wie diesen.
Die simple Abschottung wird uns nicht das Problem lösen.
Die ganze Klatscherei kann jedoch über die schleichende Entfremdung zwischen Merkel und Teilen der Union nicht hinwegtäuschen. Auch weniger Begeisterte klatschen halbherzig mit, um nach der Debatte das zu fordern, wovon die Kanzlerin nichts hält.
Mir ist es egal, ob es Obergrenze heißt, ob es Kontingente heißt. Klar ist, wir werden 1 Million schaffen, aber 2 Millionen schaffen wir nicht mehr. Deshalb brauchen wir jetzt klar eine Eingrenzung. Wir müssen den Zustrom reduzieren und das müssen wir relativ schnell machen jetzt.
Die 3 Parteivorsitzenden haben vereinbart, dass wir die Kanzlerin unterstützen im Bemühen um internationale und europäische Lösungen. Sollten die nicht schnell erfolgen, muss Deutschland die Kraft für nationale Entscheidungen haben.
Merkel kommt den Skeptikern zumindest ein wenig entgegen. Sie orakelt, dass das Schengen-Abkommen, also ohne Grenzkontrollen durch Europa zu reisen, in Gefahr sei, wenn sich andere Länder bei der Verteilung von Flüchtlingen nicht solidarisch zeigten.
Deshalb ist eine solidarische Verteilung von Flüchtlingen je nach Wirtschaftskraft, je nach Gegebenheit, aber die Bereitschaft zu einem permanenten Verteilungsmechanismus nicht irgendeine Petitesse, sondern die Frage, ob der Schengen-Raum auf Dauer aufrechterhalten werden kann.
Wichtig, so Merkel, sei eine Kooperation mit der Türkei. Wenn diese die Schleuserkriminalität bremst, so die derzeitigen Überlegungen, könnte Deutschland pro Jahr eine bestimmte Menge an syrischen Kriegsflüchtlingen aus der Türkei aufnehmen.
In der Tat spielt die Türkei dabei eine Schlüsselrolle. Im Augenblick kommen über 80% der Flüchtlinge über die Türkei und den Balkan nach Europa.
Keine Widerrede von Bartsch und Hofreiter. Diese sprechen sich vor allem gegen einen Militäreinsatz in Syrien aus.
Wir haben doch die Begrenztheit militärischer Mittel in Afghanistan erlebt.
Terror bekämpft man nicht mit Krieg. Es gibt keine militärische Lösung für den Kampf gegen den Terror.
Auch in diesem Punkt passt offenbar kein Blatt zwischen Opposition und Regierung. Zumindest war bisher von einem Kampfeinsatz der Bundeswehr gegen den sogenannten Islamischen Staat noch nichts zu hören.
Die Kanzlerin im Streit um die Flüchtlingskrise. Dazu ein Kommentar von Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk.
Nein, eine andere Kanzlerin wollen sie alle nicht. Nicht die Union, nicht der Koalitionspartner SPD, ja irgendwie nicht einmal die Opposition. Doch der orchestrierte Beifall nach dem Eklat von München sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es einsam geworden ist um Merkel im Jahr 11 ihrer Kanzlerschaft. In 3 Wochen muss sie auf dem CDU-Parteitag in den eigenen Ring, wo viele nur Seehofers rüpelhaften Stil verurteilen, nicht aber seine inhaltliche Position. Es ist schon faszinierend, wie stoisch, fast störrisch Angela Merkel Kurs hält. Ausgerechnet sie, die Meisterin im Nicht-Festlegen, die Kanzlerin der Umfragen, steht nun heroisch im Gegenwind. Getrieben ist sie dennoch. Nicht nur von innerparteilichen Kritikern und mächtigen Ministern, die ihren Kurs für gefährlich halten. Nein, Merkels Schicksal hängt vor allem an zweifelhaften Machthabern, allen voran am türkischen Präsidenten Erdogan. Kein Wunder, dass viele da Bauchweh haben. Wie weit kann Erdogan den Preis für die sehnlich benötigten Kontingente in die Höhe treiben? Wie oft wird die Türkei die Außengrenze öffnen und wieder schließen, je nach Verhandlungslage auf dem politischen Basar? Erdogan gehört zu der Sorte Machthaber, die für einen Deal den Kotau fordern. Aber selbst in der EU steht die Kanzlerin inzwischen weitgehend allein. Dass Merkel heute erstmals die offenen Grenzen des Schengen-Raums an eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge koppelt, beschreibt die Dramatik der Lage. So klar Merkel ihre Botschaft nach innen vertritt, nach außen diktieren ihr andere die Spielräume. Die mächtigste Frau der Welt ist erpressbar geworden.
Tina Hassel kommentierte. In Finnland, dem Land der schier unendlichen Wälder, lernen die Kinder so einiges. Nicht umsonst war das Land jahrelang PISA-Sieger. Eines, was sie auch lernen können, ist, ein Rentier mit dem Lasso zu fangen. Ein echtes Rentier hat Nihat in seinem Leben bislang noch nie zu Gesicht bekommen. Nihat stammt aus dem nordsyrischen Kobane, das die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates zu großen Teilen in Schutt und Asche gelegt haben. Der 14-jährige Junge ist mit seiner Familie geflüchtet. Im September hatte unsere Korrespondentin Susanne Glass ihn am Budapester Ostbahnhof kennengelernt. Und jetzt hat sie ihn in seinem neuen Leben besucht, in Finnland.
An die Kälte muss er sich erst gewöhnen. Und die Winter sind hier lang. Aber egal. Für Nihat, 14 Jahre, Kurde aus der syrischen Stadt Kobane, zählt nur, dass er wieder ein Zuhause hat. Ganz im Westen Finnlands, im Städtchen Pietarsaari. 2 Monate zuvor, im September, hatten wir Nihat beim Budapester Ostbahnhof getroffen. Er wollte so gerne im ARD-Team mitarbeiten, hatte einen riesigen Hunger zu lernen, eine extrem rasche Auffassungsgabe. Wir haben uns auch ohne gemeinsame Sprache verstanden. An einem Abend wollte er, dass wir seine Familie kennenlernen. Seit Tagen warteten sie in diesem Elend auf ihre Weiterreise. Papa Ahmed, Mama Leila und 3 jüngere Geschwister. In der folgenden Nacht sind sie weiter, mit Schleppern Richtung österreichische Grenze. Zuvor hatte sich Nihat tränenüberströmt verabschiedet. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht. Von da ab schickt er Bildnachrichten seiner weiteren Flucht, wann immer er ins Internet kommt. So stehen wir also jetzt mit Übersetzer im finnischen Städtchen Pietarsaari. Nihats Familie hat hier eine kleine Wohnung zugeteilt bekommen. Sie können gar nicht verstehen, warum wir im Hotel übernachten, wollten uns ihre Betten überlassen, selbst auf dem Fußboden schlafen. Die kleine Kamera, die wir Nihat mitgebracht haben, nimmt der sofort fachkundig in Betrieb. Wir wollten nach Finnland, weil hier schon ein Onkel von uns lebt. Es ist gut, dass wir da sind. Aber ihr fragt mich, was ich fühle. Eigentlich nichts. Wir vermissen unsere toten Verwandten und Freunde. Ich denke ständig an sie. Ich bin weder froh noch sonst irgendwas. Sie sei Finnland sehr dankbar, sagt auch Nihats Mutter Leila, von Beruf Friseurin. Aber da ist auch die Angst vor einer ungewissen Zukunft. Und Ahmed, ein Malermeister, hat Schuldgefühle. Sein Bruder ist im Krieg ums Leben gekommen und er kann nichts für dessen Frau und Kinder tun, die noch im zerstörten Kobane sind. Ich vermisse meinen Bruder so. Und nur weil wir in Sicherheit sind, ist mir doch das Schicksal anderer nicht egal. Kein Kind sollte so etwas erleben müssen. Der große Lichtblick der Familie. Nihat kann wieder zur Schule gehen. Zum ersten Mal seit 4 Jahren. In eine Integrationsklasse mit anderen Flüchtlingen. Die Sprache lernen, damit er im nächsten Schuljahr in eine reguläre Klasse gehen kann. Puh, das ist jetzt am Anfang nicht leicht. Alles auf Finnisch. Aber ich habe schon Freunde an der Schule und die sagen mir dann, was die Lehrerin gesagt hat. Man muss auch nicht jedes Wort verstehen, um das Wesentliche zu begreifen. Das hat Nihat schon in Budapest bewiesen. Und dass er immer dann ganz groß ist, wenn er eine Aufgabe hat und lernen kann.
Wir blicken auf einen anderen politischen Brennpunkt. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärfen sich wieder. Noch einmal Nachrichten mit Linda Zerbakis.
Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Gasversorgung ins Nachbarland eingestellt. Kiew habe weder Geld überwiesen noch neue Lieferungen verlangt. Die Ukraine hatte zuvor erklärt, kein russisches Gas mehr zu benötigen. Zudem sperrte Kiew den Luftraum für das Nachbarland. Beobachter sehen in dem russischen Lieferstopp auch eine Reaktion auf den Stromausfall auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Hochspannungsleitungen vom Festland waren am Wochenende mutmaßlich von Krim-Tataren und ukrainischen Nationalisten gesprengt worden. Im Skandal um manipulierte Dieselautos in Europa hat Volkswagen Pläne zur Nachrüstung vorgelegt. Für Fahrzeuge mit einem 2-Liter-Motor reiche ein Software-Update, hieß es in Wolfsburg. Bei den Modellen mit 1,6-Liter-Motor müsse zusätzlich ein Bauteil eingefügt werden. Damit sollen die Stickoxid-Grenzwerte eingehalten werden. Die Pläne sind noch nicht endgültig vom Kraftfahrtbundesamt abgesegnet. Außerdem fehlen noch Lösungen für 1,2-Liter-Aggregate. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat den für die beiden kommenden Tage geplanten Streik bei der Lufthansa abgesagt. Bei der Altersversorgung habe sich der Konzern deutlich bewegt, begründete UFO die Entscheidung. Bis zum sogenannten Jobgipfel, einem Treffen von Lufthansa-Vertretern mit den Gewerkschaften kommenden Mittwoch, gebe es keine weiteren Streiks. An den Börsen war die Stimmung heute positiv. Der DAX stieg auf 11.170 Punkte, der Dow Jones schloss bei 17.813. Neuigkeiten gab es von der Deutschen Bank. Sie legte Details zum geplanten Stellenabbau vor. Mehr von Anja Kohl.
Die Deutsche Bank-Chefs haben dem Betriebsrat die ersten Details zukommen lassen. Auf dieser Basis soll ein Sozialplan für die Mitarbeiter erarbeitet werden. In Deutschland fallen demnach um die 4.000 Stellen weg, ca. 3.200 im Firmen- und Privatkundengeschäft. Nahezu jede dritte Filiale wird geschlossen. Die Mitarbeiter dort trifft es am härtesten. Es ist der Bereich, der mit den Manipulationsskandalen nichts zu tun hatte. Im Investmentbanking sollen dagegen lediglich um die 40 Stellen wegfallen. Die Sparte hat die Misere und den schlechten Ruf der Bank zu verantworten, kommt nahezu ungeschoren davon. Die Bank muss immer noch neue Abschreibungen für verlustreiche Geschäfte vornehmen, neue Rückstellungen für eventuelle Strafzahlungen bilden. Rund die Hälfte ihres Geldes haben Deutsche Bank-Aktionäre seit Beginn der Finanzkrise mit ihren Papieren verloren. Betriebsbedingte Kündigungen soll es keine geben. Der Stellenabbau soll über Abfindungen und Vorruhestandsregelungen stattfinden. Das aber wird kosten. Tausende Mitarbeiter haben in einer Unterschriftenaktion gegen den geplanten Kahlschlag protestiert.
Wir kommen noch schnell zum Sport, und zwar zur Fußball-Champions League. Da gewann heute Abend der VfL Wolfsburg in Moskau mit 2:0. Und Borussia Mönchengladbach wollte im Spiel gegen Sevilla den Aufwind aus der Bundesliga mitnehmen, wo man zuletzt 8 Spiele ungeschlagen blieb. Ob das gelang? Andreas Kramer.
46.000 Zuschauer im Borussia-Park sehen nicht nur eine Champions-League-reife Choreografie, sondern eine von Beginn an offensiv auftretende Fohlenelf. Xhaka mit einer scharfen Hereingabe für Lars Stindl, 29. Minute, 1:0 Gladbach. Stindl bei seinem zweiten Champions-League-Treffer nicht im Abseits. Er spekuliert zum richtigen Zeitpunkt, sehr zur Freude seines Trainers, 1:0 der verdiente Halbzeitstand. Aufregend und intensiv durch Gang 2. Julian Korb sieht Fabian Johnson. Das 2:0 in der 68. Minute ganz genau zirkelt der US-Amerikaner ins lange Eck. 10 Minuten später die Entscheidung. Stindl auf Raphael, das 3:0. Doch Sevilla kann fast im Gegenzug verkürzen. Das 1:3 durch Vitolo. Nur eine Minute später ist dann wieder Gladbach am Zug. Lars Stindl trifft zum 4:1. Den Schlusspunkt setzt dann aber Sevilla per Foulelfmeter. Banegas Treffer zum 2:4 ändert aber nichts mehr an Gladbachs Sieg.
Und wir blicken aufs Wetter. Da ist es ja nach dem kurzen Winterintermezzo wieder so richtig novembrig. Claudia Kleinert, bleibt es denn morgen so?
Nein, es wird morgen immer freundlicher und auch die Tage danach gibt es mal wieder richtig viel Sonnenschein. Also kein Novembergrau. Davon hatten wir eh noch nicht allzu viel. Denn gestartet ist der November ja sehr warm. Wir sehen es hier am Beispiel Berlin. Höchsten Temperaturen in der ersten Dekade, also in den ersten 10 Tagen. Da kamen wir sogar auf 18 Grad. Dann ging es mal so ein bisschen bergauf, bergab. Dann immer weiter bergab. Tiefpunkt der 23. November mit 2 Grad. Jetzt aber schon wieder Temperaturanstieg. Und nächste Woche wird es sogar wieder warm. Das heißt, Temperaturen steigen deutlich an. Allerdings heißt das auch, dass es dazu kräftigen Wind geben wird, zum Teil richtig stürmisch wird. Aber wir kommen dann auch wieder an die 12 Grad heran. Hier eben auch am Beispiel Berlin besteht noch eine gewisse Unsicherheit. Aber es ist recht sicher, dass es wieder deutlich wärmer werden wird nächste Woche. Jetzt in der Nacht gibt es noch Schauer und die fallen auch meist als Regen, wobei die Schneefallgrenze in der Nacht auf 600 bis 300 Meter sinken wird und dann kann es vor allem in den Hochlagen glatt werden und örtlich auch zu gefrierender Nässe kommen. Im Flachland eben meist Regen, vielleicht auch mal ein Graupelschauer. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von knapp unter 0 Grad in Bayern, sonst sind es meist so 1 bis 4 Grad. Morgen Vormittag dann schon recht viel Sonnenschein und zwar vor allem über Schleswig-Holstein, da merkt man so ein bisschen den Norwegen-Föhn, deswegen dort Sonne pur, sonst dichtere Wolken, ab und zu Schauer in den Hochlagen mit Graupel und auch Schneeregen. Auch am Nachmittag einzelne Schauer, die aber abziehen und immer mehr nachlassen. Es wird immer mehr Platz für die Sonne da sein. Nur am Alpenrand, da bleibt es ziemlich trüb und regnet längere Zeit weiter und schneit auch in den höheren Lagen. Deswegen dort auch gerade mal 1 Grad. Sonst geht es rauf auf 2 bis 8 Grad, 10 Grad sogar schon auf den ostfriesischen Inseln. Der Wind dazu, meist schwach aus westlichen Richtungen, der legt dann erst nächste Woche zu. Und danach geht es weiter weiter mit Nebel, aber auch viel Sonnenschein am Freitag. Höchsttemperaturen vor allem nach Westen in 8 Grad. Dafür am Samstag eine neue Front mit zum Teil gefrierendem Regen, mit Schnee in den höheren Lagen im Norden und Westen. Beruhigt sich das Ganze recht schnell wieder. Und danach nächste Woche zwar eher wechselhaft, aber warm.
Danke, Claudia Kleinert. Das war's von uns. Jetzt diskutiert Anne Will mit ihren Gästen die Frage, das verflixte 10. Jahr, wie viel Autorität hat Angela Merkel noch? Gegen Mitternacht meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Noch einen schönen Abend.